Jetzt mit etwas total Unwitzigem, denn vielleicht überraschend oder ganz sicher überraschend kam dem Journalisten und Schriftsteller Burkhard Schröder ein Moment entgegen, der mit einer relativ einfachen journalistischen Tätigkeit verbunden war, mit der Veröffentlichung auf einem Blog, auf der er über die Herstellung von Sprengstoffen schrieb. Das hatte zur Folge, dass am 12. November des vergangenen Jahres bei ihm die Wohnungstür aufging und die Polizei in selbiger stand, um seine Unterlagen zu durchsuchen und den Computer mitzunehmen. Inzwischen läuft ein Prozess gegen ihn Berliner Amtsgericht, wo ihm vorgeworfen wird, dass er mit der Anleitung zum Bombenbau im Internet gegen das Waffengesetz verstoßen hätte. Ich habe ihn jetzt am Telefon und gebe ihm jetzt vielmehr die Gelegenheit, die Vorgänge mal genauer zu erläutern. Schönen guten Morgen nach Berlin.
Ja, guten Morgen.
Herr Schröder, ich habe das jetzt ein bisschen verkürzt sicherlich dargestellt. Würden Sie uns und ja vielleicht nochmal die Hergänge, durch die Sie vor dem Gericht gelandet sind, nochmal schildern?
Das war gar nicht kurz, sondern eigentlich völlig korrekt. Die Sachlage ist folgende. Auf meinem Blog und auf meiner Webseite ist schon seit langem ein Beitrag über Sprengchemie. Der ist allerdings nicht von mir, sondern besteht aus zwei Teilen. Aus einem ganz alten Beitrag aus dem Usenet, also aus dem Teil des Internet, in dem Diskussionsforen sind, den man also nicht so einfach sehen kann. Der ist, glaube ich, schon seit über 10 Jahren aktuell. Damals ging es schon um das Thema, darf man denn so etwas wie Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffen überhaupt im Internet, darf man das ins Internet stellen? Diesen Beitrag habe ich sozusagen auf meinen Blog gestellt als Zitat, ziemlich lang. Der entspricht aber ungefähr dem Wikipedia-Niveau. Und daneben habe ich einige Fußnoten, also Links, die sich auf einige Sprengstoffe beziehen, also wie man so etwas herstellt. Das ist allerdings auch nicht von mir, weil ich eigentlich von dem Thema gar keine Ahnung habe, sondern auch aus allgemein zugänglichen Quellen im Internet. Mhm. Und dieser Beitrag ist sehr gut besucht, weil es einer der wenigen ist in deutscher Sprache. Es gibt natürlich auch vergleichbaren Englisch. Und dieser Beitrag wurde mir jetzt aktuell zum Vorwurf gemacht, ich würde eine Anleitung zum Bombenbau im Internet besitzen und selber verantworten. Das ist allerdings schon mehrfach angegriffen worden, dieses Thema. Es gab auch schon mal ein Ermittlungsverfahren oder ein Vorverfahren. Das habe ich aus den Akten gesehen, dass ein Landeskriminalamt sich daran hat Anstoß genommen. Das wurde aber immer niedergeschlagen. Es wurde überhaupt kein Verfahren eröffnet, weil die Seite eben seriös ist und weil es mitnichten um Bombenbauanleitungen geht, sondern nur um Sprengstoffe. Das ist jetzt offensichtlich anders gesehen worden. Seit der Verschärfung des neuesten Waffengesetzes im April, ist es also April letzten Jahres, ist das Ganze ein bisschen heikler, weil das die neue Version des Gesetzes so allgemein ist, dass man nicht mal so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich eine Bombenbauanleitung oder was ist eine Anleitung zur Herstellung von Sprengstoff oder überhaupt. Also das war auch mein Problem. Ich wusste es selber nicht so genau. Da aber das Motiv ganz klar ist, ich will also keine Anleitung online stellen, wie man Bomben baut, sondern ich will einfach nur mal klar machen, dass man die Anleitung zur Herstellung von Sprengstoff durchaus publizieren kann. Ja, wird sich das jetzt vor Gericht zeigen, wie die Richter das sehen.
Warum haben Sie denn das eigentlich veröffentlicht, wenn es gar nicht so richtig Ihr Metier ist?
Ja, es war insofern mein Metier, weil ich seit über 10 Jahren über die Berichterstattung zum Thema Bombenbau im Internet schreibe. Ich habe darüber zahlreiche Artikel verfasst. Es war der Anlass, mein Buch über das damalige Mailbox-System der Neonazis, Thulenetz. Das war Anfang der 90er Jahre. Damals gab es schon so einen Medienhype, der fast wortgleich dem gleicht, der heute wieder zum Thema en vogue ist. Also damals ging es darum, dass die Neonazis eine Art Bombenbauanleitung im Mailbox-System hatten, 1992, im Thulenetz. Und seit dieser Zeit habe ich das Thema immer wieder verfolgt und bin natürlich ein bisschen zynisch, weil eigentlich die Sachkenntnis relativ gering ist, mit der viele Leute darüber berichten und gar nicht so genau hingucken. Aber die Aufregung, um Gottes Willen, da ist ja schon wieder etwas im Internet, die ist gleich geblieben, auch auf dem gleichen Niveau. Und deswegen habe ich die Seite auch immer wieder benutzt und immer wieder zitiert, auch in meinen Artikeln für Online-Magazine immer wieder verlinkt, weil sich das eben ständig wiederholt.
Nur hätte und, Nun hätte ja vielleicht eine Unterlassungsaufforderung oder sowas gereicht. Stattdessen ist die Staatsanwaltschaft gleich brachial gegen Sie vorgegangen mit einer Hausdurchsuchung und der Beschlagnahmung Ihrer Computer, was ja für jemanden, der also für den es ein Arbeitsmittel ist, sicherlich ganz empfindlich auch vom Informationsgehalt, was da so drauf ist. Hat sich das angedeutet oder sind Sie dann morgens im Schlafanzug von der Polizei überrascht worden?
Nein, das hat sich überhaupt nicht angedeutet. Natürlich schickt eine Staatsanwaltschaft keine Unterlassungserklärung. Das war für mich völlig überraschend, weil ich ja eigentlich gar kein Motiv hatte und die Seite eben schon seit Jahren, und dann ist wirklich seit Jahren, was natürlich dazu kam, ich hatte den Angeboten, den Beamten hier waren, die eigentlich relativ nett waren, also auch nichts kaputt gemacht haben, das hätten die auch machen können, habe ich ihnen angeboten, ja, wenn es darum geht, irgendwelche Dateien zu sichern oder wenn der Richter der Meinung ist, ich hätte ganz viele Bombenbauausleitungen auf meinem Rechner, dann biete ich ihnen an, dass sie eine Kopie meiner Festplatte machen. Dass da jetzt Teile verschlüsselt sind und dass man da sowieso nicht dran kommt, das ist ja ein anderes Thema, das ist nicht mein Problem. Aber das haben sie rundweg abgelehnt, sie haben alles mitgenommen, also den ganzen Rechner. Was letztlich Quatsch ist, weil auf einer Festplatte ist genau das Gleiche. Und das nehme ich ein bisschen persönlich. Es kann natürlich auch sein, dass die Richter am Amtsgericht, muss man dazu sagen, jetzt nicht so richtig wissen, was Internet und Computer sind. Das kommt ja immer noch vor. Aber es schadet mir natürlich sehr und ich werde den Richter vorerst auch nicht wiedersehen. Wenn ich in der ersten Instanz nicht freigesprochen werden würde, würde ich in die nächste gehen. Und das dauert dann immer ein halbes Jahr. Und in einem Jahr ist mein Rechner reif fürs Museum für Verkehr und Technik.
Ich sag mal, in den heutigen Zeiten mit einem kritischen Auge auf das, was bundesdeutscher Rechtsstaat heißt und so, kann man doch unter dem Aspekt auch ein bisschen paranoid sein, sich verfolgt fühlen. Wenn sozusagen klar ist, dass das, was Sie getan haben, diese Veröffentlichung ja mitnichten die Aufforderung ist und selbst wenn es geprüft wird, ist das doch auch eine extreme Einschränkung dessen, was man journalistische Freiheit nennt.
Ja, das Thema kommt noch dazu, dass in den Akten auch offensichtlich nicht klar steht, dass ich Journalist bin und natürlich auch noch ein ganz anderes Motiv habe. Das hat sich auch in der Verhandlung gezeigt, dass mich immer gefragt wurde, ja, warum machen Sie denn das eigentlich? Ne? Als Journalist muss ich natürlich auch an die Grenzen gehen und auch mal schauen, was ist denn die Grenze der journalistischen Berichterstattung? Darf ich denn überhaupt noch darüber berichten, wie Sprengstoff hergestellt wird? Das ist ja auch ein interessantes Thema. Seitdem ich da behelligt worden bin mit der Hausdurchsuchung, habe ich mich noch intensiver mit dem Thema beschäftigt und bin eigentlich noch viel mehr überzeugt, dass das, was ich getan habe, eigentlich völlig korrekt ist. Wenn man in voraus einem Gehorsam jetzt überhaupt darauf verzichtet, auch nur ansatzweise über das Thema öffentlich zu berichten, dann hat natürlich jeder Recht bekommen, der möglichst das Internet ganz abschalten will, weil es ja so gefährlich ist. Also ich glaube, da ist auch ein gewisser Einschüchterungseffekt dabei gewesen, weil eben von den deutschen Websites fast alle abgeschaltet worden sind, die ja nur ansatzweise sich mit der Herstellung von Sprengstoff beschäftigen. Man kann auf Wikipedia natürlich alles nachlesen, aber Wikipedia kann man eben nicht so einfach abschalten. Und wenn jetzt ein Schuljunge dummerweise auf die Gedanken kommt, er müsste ein bisschen rumsprengen, das finde ich natürlich schon ziemlich albern, dann kann ich das nicht verhindern. Das wäre ja von einem Menschen, der vielleicht wirklich etwas plant, ziemlich dumm, wenn er ausgerechnet von meiner Webseite irgendwelche Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff nehmen würde. Er weiß ja gar nicht, ob die richtig sind. Also ich meine, ich bin bekannterweise kein Sprengstoffexperte. Und wenn ich da jetzt vielleicht aus purer Boshaftigkeit ein paar Mengenangaben vielleicht verfälscht habe, dann würde der sich sowieso selbst in die Luft sprengen. Also das ist nun die dümmste Idee, dass jemand auf den Gedanken kommt, auf meiner Seite könnte man der Beziehung irgendetwas runterladen. Ich habe allerdings jetzt gesehen in einem Gutachten, was vorliegt vom Berliner Landeskriminalamt, dass die Angaben korrekt sind, dass es aber, ich darf das vorwegnehmen, mitnichten um die Anleitung von Bombenbauen geht. Der interessante Punkt wird noch kommen. Die Gesetzesprechung hat sich in den letzten Jahren ja auch bei anderen Themen immer weiter in das Vorfeld verlagert, dass also gefragt wird, ja, wenn der Täter etwas Böses damit will, dann ist es strafbar und wenn er nichts Böses damit will, dann nicht, also wie bei der Hacker-Gesetzgebung auch. Und bei der neuesten Verschärfung des Waffengesetzes, die ja auch eine Folge von einer gewissen Medienhysterie ist, ist es auch so, dass die Normenklarheit fehlt, so formulieren das immer Juristen. Also man weiß nicht mehr so genau, was jetzt verboten ist und was nicht. Und es könnte natürlich sein, das ist eine gewisse Hoffnung, die ich aber finanziell mir wahrscheinlich gar nicht leisten kann, wenn ich jetzt verurteilt werde, dass in der letzten Instanz das ganze Gesetz kippt. Weil der Bundesgerichtshof immer ganz scharf hinguckt und sagt, ist denn auch wirklich klar, was jetzt eigentlich verboten ist? Das vermuten auch einige Juristen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Das Risiko für die Staatsanwaltschaft gegen mich vorzugehen ist auch auf derer Seite relativ hoch. Es kann sein, dass es diese Verschärfung des Waffengesetzes, wenn die es wirklich drauf anlegen, dann irgendwann überhaupt nicht mehr gibt.
Das deutet auf etwas hin, was sozusagen, wo Sie aber eigentlich noch am Anfang sind. Sie sind jetzt das erste Mal vorm Gericht gewesen. Wie haben sich Ihre Chancen innerhalb der Verhandlung verbessert oder was haben Sie für ein Gefühl?
Ja, kann ich nicht so sagen. Ich möchte darüber auch jetzt nicht spekulieren. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Richter mir wohlgesonnen ist, aber das kann auch an meiner privaten Einschätzung liegen. Es war allerdings klar und da hat meine Anwältin auch Erfolg gehabt, dass man zunächst ein Gutachten einholen musste. Weil keiner weiß, was steht eigentlich auf meiner Seite. Also keiner weiß von denen jedenfalls, auch meine Anwältin nicht, funktioniert das. Ich wusste selber übrigens auch nicht so genau, weil die Quellen, die ich hatte, sind ja nicht von mir selber, sondern von anderen, die sind zwar seriös, also Dr. Blumes Bildungsserver Chemie zum Beispiel, der steht auch immer noch online, aber man kann ja nie wissen.
Ja.
Und jetzt geht es also vor allen Dingen um Pikrinsäure, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Da gab es verschiedene Aufregungen in den Medien auch. Es wurde früher im Schulunterricht benutzt, ist auch immer noch im Schulunterricht. Allerdings wird es kaum noch verwendet und wurde in einigen Schulen auch dann entsorgt. Und das, was ich darüber schreibe, ist korrekt. Das weiß ich jetzt aus den Gutachten. Allerdings steht auch ganz klar drin, also wer das für eine Anleitung nehmen will, um eine Bombe zu bauen, der muss noch viel mehr wissen. Und das ist nicht auf meiner Seite.
Das heißt, so eine Art Sicherheitsgurt ist da schon drin.
Ja, sicher. Ich will ja keine Bombenbauanleitung online. Warum sollte ich? Also, das ist gar nicht meine Absicht. Aber ich möchte nicht sozusagen aus lauter Furcht, dass irgendetwas, dass irgendjemand sich darüber aufregen könnte, jetzt gleich alles lassen. Und offensichtlich ist dieser vorauseilende Gehorsam, den ich zutiefst verabscheue, doch sehr viel verbreitet. Also es gibt keine deutsche Webseite, so wie meine, auf der über die Stoffe berichtet wird, die sozusagen zur Sprengchemie gehören. Und da werde ich auch nicht nachlassen. Also wenn es jetzt nur um einen Satz ginge, natürlich kann ich einen Satz umformulieren, wenn sich da jemand darüber aufregt. Natürlich werde ich das weiterhin machen. Ich sehe es nicht ein, nur vielleicht etwas anders, aber ich werde nicht mich einschüchtern lassen.
Wie nehmen Sie die Diskussion Ihres Falles in der Öffentlichkeit wahr?
Ja, es wird ja kaum diskutiert. Es wurde zwar in den einschlägigen Online-Medien darüber berichtet und auch in Blogs, auch wohlwollend. Und eine Firma hat mir gleich einen neuen Rechner spendiert und hat dabei geschrieben, die kannte ich gar nicht, hier aus Berlin, sie könnten noch 10 Hausdurchsuchungen durchhalten mit mir. Also ich habe jetzt nur einen alten Rechner, aber was soll ich machen? Ich kann mir nicht immer wieder einen neuen Rechner kaufen. Allerdings in den Mainstream-Medien ist das Thema kaum angekommen, weil die Leute immer zurückzucken und sagen, Gottes Willen, Bombenbauleitung. Ist ja fast so wie Kinderpornografie. Da bin ich etwas enttäuscht, obwohl ich das schon auch vorhergesehen habe, dass da keinerlei Solidarität ist und auch bei den Journalistenverbänden ist nichts gekommen, außer dass Frau Brandenburg zumindest eine mündliche Zusage gegeben hat, dass er die Prozesskosten trägt. Alle anderen haben vornehm geschwiegen. Man merkt dann auch, wie feige manche Leute sind. Also wenn es ein heikles Thema ist, dann ja, muss man die schon ein bisschen hochscheuchen.
Ja, das sieht man jetzt auch an der Auseinandersetzung, die Sie ja auch gerade angesprochen haben, Kinderpornografie, die Internetzensur, um diese zu verhindern und zu bekämpfen. Da läuft das ja ähnlich, dass man entweder am besten gar nicht richtig mitdiskutiert oder aber ganz schnell damit daherkommt zu sagen, ja, wie Sie haben was gegen Internetzensur, das würde ja bedeutet wohl im Umkehrschluss, dass Sie etwas für Kinderpornografie übrig haben.
Naja, das eigentliche Thema hatten wir noch gar nicht angesprochen. Es geht ja darum, ob sozusagen auch der Sinn, den die Staatsanwaltschaft dahinter gesehen hat, meinen Rechner zu beschlagnahmen, ob der noch da ist. Also ich bin Vorsitzender des Verein German Privacy Foundation und wir kümmern uns um Verschlüsselungstechnik, wir kümmern uns darum sozusagen Geheimhaltung und im Internet und eben auch Anonymisierung im Internet. Und wer denn glaubt, bei meinem Rechner würde man irgendetwas finden, der hat von dem Thema überhaupt keine Ahnung. Ich verschlüssel meine E-Mails, soweit sie relevant sind, da kommt keiner ran. Und ich habe auch Teile meiner Festplatte asymmetrisch verschlüsselt, also jeder Mathematiker würde sagen, kann man nicht mehr lesen, auch im Nachhinein nicht, auch wenn man einen Quantencomputer hat. Und mein gesamter Rechner ist asymmetrisch verschlüsselt, also da kommt man erst gar nicht rein. Wenn das ein Richter wüsste, dann könnte er natürlich sagen, ja, das ist sowieso Quatsch, da 7 Beamte hinzuschicken und Steuergelder zu verschwenden, weil man da eben nicht rankommt mit den heutigen Mitteln. Das ist pure Schikane, wenn man das weiß, weil dann nimmt einfach der Richter den Rechner weg, stellt ihn in das Erwartenkammer und ich sehe ihn nie wieder, weil die auch nicht drankommen.
Aber im Umkehrschluss könnte man ja jetzt daherkommen als Befürworter von Zensur und von sozusagen dem durchschaubaren Bürger und dem durchschaubaren Journalisten und sagen, ja, also es besteht doch gar keine Notwendigkeit, dass Sie da rumverschlüsseln. Dann müssen Sie ja was zu verbergen haben.
Wieso? Ich habe doch keine Webcam in meinem Schlafzimmer. Natürlich habe ich was zu verbergen. Jeder hat was zu verbergen. Und Journalisten haben sowieso was zu verbergen. Ich sehe das gar nicht ein. Wenn ich einen Brief schreibe ans Finanzamt, dass ich wieder mal kein Geld habe, dann mache ich das auch nicht als Postkarte oder bei den Steuerunterlagen. Das ist eben das Schlimmste eigentlich, was da ist, dass das Bewusstsein in der Öffentlichkeit, auch in der sogenannten linken Öffentlichkeit, da überhaupt nicht vorhanden ist, dass man sich mal normal verhält, wie man auch im realen Leben, dass man im Internet auch gewisse Dinge nicht einfach frei jedem zur Verfügung stellt oder seine E-Mails nur als Postkarten schreibt. Das ist ja das Problem. Wenn jeder die technischen Möglichkeiten nutzen würde, die das Internet und die Computertechnik heute anbieten, das ist ja mit einfachen Mitteln auch für Laien zu bewerkstelligen, zu verschlüsseln oder seine Festplatte abzusichern, und das kostet noch nicht mal etwas, dann würde sich das Thema Rechnerbeschlagnahmung sowieso eigentlich mit der Zeit geben, weil das würde nichts mehr nützen. Man kriegt mit solchen Methoden Beschlagnahmung der Rechner eigentlich nur die absolut Dummen. Zu Recht. Und so beim Thema Kinderpornografie, natürlich sind Kinderschänder zum Glück nicht Computertechniker oder sowas, aber das ist ja ein anderes Thema. Ne?
Eine andere Diskussion. Ne?
Aber ich habe ja nie, ich habe ja nie bestritten, dass ich die Seite gemacht habe. Es steht ja sogar mein Name drunter. Also auf meiner Webseite, ich leugne das ja gar nicht. Also warum sollte man jetzt noch zusätzlich meinen Rechner beschlagnahmen? Ich hätte ja alles zugegeben. Darum ging es ja gar nicht. Also ich kann natürlich darüber spekulieren zugunsten des Ermittlungsrichters. Die Akten sind ja relativ lang, 100 Seiten, dass er vielleicht nicht genug Zeit hat, um alles zu lesen, dass er das nicht weiß. Das müsste dann aber in der Verhandlung gleich diskutiert werden zum Thema Verhältnismäßigkeit. Das wird sicherlich beim Landgericht dann auch einschlägig diskutiert werden. Ich habe ja noch gleich ein zweites Verfahren bekommen, weil ich darüber berichtet habe und einige Zitate aus den Akten auf meinen Blog gestellt habe, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet nach einem Paragraphen, den ich gar nicht kannte. Man darf das offensichtlich nicht. Jedenfalls in relevanter Art und Weise.
Ja.
Das ist eigentlich zum Schutz eines Angeklagten, dass wenn jemand angeklagt ist, gilt er ja zunächst mal als unschuldig, solange das nicht bewiesen ist. Und ein Journalist darf jetzt nicht aus den Ermittlungsakten seitenlang zitieren. Mhm. Ich hatte das aber gemacht sozusagen in meinem eigenen Interesse. Es ging um die Verhältnismäßigkeit. Und jetzt mir da ein Ermittlungsverfahren an den Hals zu hängen, das habe ich dann doch schon persönlich genommen als Schikane.
Das heißt, aus eins wird zwei. Sie berichten über Ihren eigenen Prozess und haben dadurch gleich das nächste journalistische Problem an der Backe.
Ja, so ist es. Ja, es ging nicht um den Prozess, sondern nur um die Akten. Aber ich hatte ja da in der Beziehung auch nicht groß was verraten wollen, sondern nur darüber berichtet, was jetzt eigentlich Argument in den Akten war, verhältnismäßig, dass mein Rechner gleich beschlagnahmt wurde. Und da steht in den Akten eben auch drin, dass es kein anderes Mittel, also sinngemäß, kein anderes Mittel gegeben hätte, um das Beweismaterial zu sichern. Das finde ich, um das mal salopp zu formulieren, einfach albern.
Herr Schröder, nehmen wir Ihren Fall, zerren ihn an die Öffentlichkeit, um Bewusstsein zu schärfen und Leute darauf aufmerksam zu machen, wie weit es in diesem so freiheitlichen Staat doch gekommen ist mit der journalistischen Arbeit, und schaffen wir vielleicht ein Bewusstsein, das heißt, es darf Geheimnisse geben und niemanden gehen eigene Gedanken etwas an unter Umständen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und gerne verfolgen wir es und sprechen noch einmal in vielleicht ein paar Wochen oder Monaten darüber. Vielen Dank soweit für die Auskünfte und viel Erfolg vom Berliner Amtsgericht. Tschüss. Burkhard Schröder, der momentan vor dem Berliner Amtsgericht sich verteidigen muss, weil er angeklagt ist, Vorschub zu leisten, gegen das Waffengesetz zu verstoßen, weil er auf seinem Internetblog die Anleitung zur Herstellung von Sprengstoff veröffentlicht hat, in einer Weise, die ihm als Journalisten absolut zugestanden hat. Das Ganze sehen Berliner Richter im Moment noch anders. Wir bleiben natürlich dabei und gucken mal, was sich da vielleicht noch draus machen lässt. Am Ende vielleicht eine schöne Kampagne.